Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode geht es um Updates aus der Meta Agency Insights Tour. Mein Kollege Claude Sprenger war in den USA mit dabei und kann direkt berichten, was aus dem Menlo Park alles Neues kommen wird, also von Meta im Bereich Advertising, aber auch andere Themen. Von daher würde ich sagen, starten wir direkt. Und zuerst mal hallo und herzlich willkommen, Claude.
Auch ein Hallo von meiner Seite. Ich freue mich sehr auf die Episode heute.
Gestern, als wir noch miteinander gesprochen haben, hattest du noch Jetlag von der Meta Agency Insight Tour. Ich hoffe, heute sieht es schon etwas besser aus und am Freitag, wenn dann die Episode rauskommt, sollte dann eigentlich hoffentlich alles vorbei sein.
Ja, das hoffe ich auch schwer. Im Moment leide ich noch immer etwas. Also mein Tag ist immer noch sehr, sehr stark verwirrend, aber ich glaube, das kommt gut und Freitag soll es gut sein, ja.
Ja, sehr gut. Ich würde sagen, die Meta Agency Insight Tour für uns ein Begriff. Was ist das ganz genau?
Die Meta Agency Insights Tour ist ein Format von Meta, das organisiert wird. Da geht es vor allem darum, dass man näher an Meta herankommt, dass sie Produkte vorstellen können, dass man auch den Menlo Park mal sieht, also das Herzstück von Meta selbst. Und dass man auch mit den Agency-Teams und auch mit den Produkte-Teams von Meta in einen direkten Austausch gehen kann, um da auch Feedback zu platzieren, um die aktuellen Produktentwicklungen zu sehen und so aber auch effektiv diesen Austausch von Agentur zu Meta deutlich zu fördern.
Ja. Das dauerte 3 Tage, war in San Francisco, also im Menlo Park, 2 Tage und dann noch die Performance Marketing Conference. Die war dann in San Jose.
Korrekt, ja.
Sehr gut. Wir sprechen heute über einige Neuerungen, die angekündigt wurden, beziehungsweise die auch erwähnt wurden. Aber vorerst, was war so dein Highlight dieser Reise?
Ja, das Highlight war sicher mal den Ausflug in den Menlo Park, weil man da effektiv mal sieht, wie Meta funktioniert, was für eine Kultur sie leben, wie sie diese Geschwindigkeit auch halten wollen, wie diese Arbeitseinstellung funktioniert. Also man hat das Gefühl, wenn man in diesem Menlo Park ist, dass man bei Meta sitzt. Und das war also schon ein Highlight, das durchaus erwähnenswert war. Und das Zweite war, wir hatten in den 3 Tagen einen sehr, sehr offenen Austausch. Also man dachte, es gibt da wenig Geheimnisse oder solche Punkte, sondern auch die Produkte-Teams haben sehr, sehr offen mit uns kommuniziert, über Ideen kommuniziert und auch Feedback offen entgegengenommen. Also von dem her, ich glaube, das sind so die 2 Highlights, die ich mitnehme.
Ja, sehr gut. Andere Highlights sind ja dann eher auf Produktebene. Und ich denke, wir steigen direkt in die Produktebene ein. Und zwar das eine ist nicht wirklich ein Produkt, sondern eher eine Dienstleistung, der Opportunity Score, der mehrfach erwähnt wurde. Was ist er und was bedeutet das für Werbetreibende auf Meta?
Ja, beim Opportunity Score, ich glaube, da müssen wir etwas ausholen. Ich glaube, wir kennen alle diese Meldungen im Werbeanzeigenmanager, die darauf hinweisen, was noch verbessert werden kann. Also, dass man eine Match-Quality erhöht im Katalog oder dass man gewisse Automatisierung aktivieren sollte, damit die Kampagne besser läuft. Diese Meldungen waren immer im Werbeanzeigenmanager vorhanden, waren aber selten aussagekräftig genug oder mit genügend Erklärung, warum das man es tun soll. Der Opportunity Score soll jetzt vor allem mal darstellen, was für Verbesserungspotenzial das noch vorhanden ist im Werbeaccount. Und dieser Opportunity Score ist ein Wert von 0 bis 100, der einfach angibt, wie gut man in der Optimierung der Kampagne steht oder ob da noch Potenzial besteht, um Verbesserungen vorzunehmen, dass die Kampagne auch performanter läuft.
Ja. Das heißt, dieser Score wird eben aussagekräftiger werden. Bis jetzt sind sie ja gefühlt eher so Regeln, wenn dann, wenn das, dann das anzeigen, dass da auch so ein KI-Modul integriert wird.
Zumindest ist das Versprechen, das Meta uns abgegeben hat. Also ich habe da auch relativ kritisch da noch hinterfragt, weil wir kennen das Ganze auch vom Performance Score bei Google mit den ganzen Empfehlungen, was optimiert werden kann, die nicht immer ultra passend sind oder zum Teil auch explizit ignoriert werden sollen, weil es einfach nicht ins Konstrukt passt von unserem Kampagnen-Setup. Aber sie haben gesagt, sie werden das so individuell wie möglich auf das Werbekonto beziehen und da diesen Score auch so halten, dass die Empfehlungen auch mit Begründung stehen, warum und wie stark dass dieser Score verbessert werden kann. Wie gut das funktionieren wird, wird noch sehen. Ich gehe schwer davon aus, dass wir da relativ viele Score-Optimierungen haben, indem wir Advantage-Plus-Funktionen dazuschalten. Also gehe schon davon aus, dass Meta das auch nutzen wird, um neue Produkte zu pushen.
Ja, finde ich sehr spannenden Ansatz. Was bedeutet das aber für uns Agenturen? Weil das sind ja dann plötzlich, ich sage jetzt mal, Beratungsleistungen, vielleicht noch nicht oder noch sehr wahrscheinlich noch nicht auf dem Level von erfahrenen Advertising-Agenturen, aber immerhin für Werbetreibende ja Hinweise, wie sie die Kampagne optimieren können, sollten, um eben auch künftig für zukünftige Setups dazuzulernen.
Ich glaube schon, also als Agentur, ich glaube, wir sollten es vorwiegend als Orientierung ansehen, um zu sehen, wo haben wir die kleinen Hebel, die wir noch einschalten und aktivieren können, um die Kampagne zu optimieren. Ich glaube, als Agentur, was das aber nie ersetzen wird, ist die ganze Strategie und Konzeption hinter einer Kampagne, sondern es wird nur geprüft, wie die Kampagne dann optimiert werden kann, sobald sie aufgesetzt ist. Also ich glaube, Werbetreibende und Agenturen erhalten hier vor allem eine klare Orientierung, was am meisten Impact bringt. Die Beurteilung, aber was davon auch sinnvoll umgesetzt werden soll und was in die Strategie passt. Ich glaube, genau diese Beratungsleistung muss weiterhin bei der Agentur liegen. Also auch diese Diskussion, dass irgendwann die Agentur durch Advantage Plus etc. ersetzt wird, die in den letzten Wochen mal durchgegangen ist. Ich glaube, auch hier haben wir den Punkt, dass das alles Empfehlungen sind, die vorhanden sind, aber die Beurteilung durch die Agentur weiterhin stattfinden muss.
Okay. Du hast schon angedeutet, Mark Zuckerberg hat ja in einem Interview vor einem Monat etwa erwähnt, dass das Ziel von Meta sei, dass es eigentlich keine Agenturen mehr braucht, sondern dass die AI komplett alles übernimmt. Wurde das auch an der Agency Insight Tour von Meta thematisiert?
Es wurde zumindest relativiert, was aber auch durchaus Sinn macht, weil es eine Agency Insight Tour war. Das heißt, der Meta war da schon interessiert daran, dass sie uns wohlgesonnen sind. Nee, aber prinzipiell sagen Sie, die Aussage war klar überspitzt. Es geht ja vor allem darum, dass man so automatisiert wie möglich Kampagnen aufschalten kann, indem man sagt, da hast du die Creatives, das ist die Zielgruppe, das wollen wir ja kommunizieren, mach was draus. Ich glaube, das ganze Vorspiel, das davor stattfindet, also Beratung, welche Plattform, welche Ziele etc., welche KPIs ausgewertet werden müssen, sind Punkte, die immer noch bei den Agenturen liegen müssen, um zu beurteilen zu können, ob diese Kampagne dann effektiv aufs Ziel anspielt und Performance treibend ist. Das heißt, die Agentur wird nicht ersetzt. Aber so überspitzt, die Aussage war klar, sie wollen im Kampagnen-Setup so viel wie möglich automatisieren, ohne dass zu viele Hebel noch eingestellt werden müssen.
Dann etwas, was du hast ja auf LinkedIn jeweils von den einzelnen Tagen eine kurze Zusammenfassung geschrieben und da kam auch so der Begriff Omnichannel-Ads. Kannst du kurz beschreiben, was Omnichannel Ads sind?
Also vielleicht ganz kurz, in den 3 Tagen hätte ich jedes Mal einen Shot getrunken, wenn Omnichannel Ads als Begriff gefallen wäre, dann wäre ich ziemlich betrunken gewesen. Ja, aber Omnichannel Ads sind ein klarer Fokus von Meta. Auch in der nächsten Zeit, da geht es vorwiegend darum, dass man Shopping-Kampagnen nur auf Online-Shops und auch In-Store aufsetzen kann. Das heißt, dass man eine Kampagne aufsetzen kann, die sowohl Online-Sales als auch Offline-Sales fördern kann. Und da wollen sie einfach, dass da diese In-Store, dieses Erlebnis, diese Messbarkeit gegeben wird und dass das auch gelebt wird, also insgesamt auch über die Stores, die man entsprechend aufsetzen kann im Business Manager.
Das heißt jetzt aber, wenn ja offline dann auch dazu kommt, wie wird das dann gemessen oder was braucht es da für technische Voraussetzungen?
Ja, was wir haben, grundsätzlich alles, was wir irgendwie ja bewerben wollen, braucht Daten. Ich glaube, die Aussage ist schon mal korrekt. Hier arbeiten wir insgesamt mit Offline-Conversions. Die können über die Conversions-API neuerdings übermittelt werden. Das heißt, hier müssen wir sicher sagen, dass wir in den Stores dann jeweils auch eine Anbindung haben aus dem Shop-System, das lokal herrscht, dass wir eine Datenübermittlung über die Conversions-API an das Pixel haben, um die Kampagne darauf wieder auszuspielen. Grundsätzlich ist das die Grundlage, dass wir überhaupt Omnichannel optimieren können, insbesondere wenn es In-Store noch dazukommt. Was da noch so gefallen ist, einfach als kleiner Insight, damit das Ganze funktioniert, dieses Omnichannel mit den Stores, also mit den lokalen Läden, dass darauf optimiert werden kann, sollten über alle Stores, die vorhanden sind, mindestens 250 Käufe pro Tag erfasst werden, offline.
Okay.
Also nicht diese 50 Conversions über die Kampagne, die wir kennen vom Pixel, um aus der Lernphase zu kommen, sondern 250 Käufe pro Tag, unabhängig von der Anzahl Stores.
Das heißt also, das Kassensystem sollte dann über die Conversions API mit Meta verbunden werden, um dort die Käufe eben an Meta zu übermitteln. Braucht es da noch weiter in Angaben, eben wie beispielsweise eine E-Mail-Adresse, eine Mobilfunknummer, eine Kunden-ID, um dann Mapping machen zu können?
Ja, es funktioniert grundsätzlich wie meist bei der Conversions API. Wir brauchen gewisse Matching-Informationen, damit wir das Signal einer Person oder einem Profil zuweisen können. Und je mehr diese Daten vorhanden sind, desto besser funktioniert das. Also es geht von Kunden-ID über Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, was zur Verfügung stellt. Das Ganze wird gehasht, an Meta übermittelt. Meta übernimmt dieses Matching zum Profil und ab dann kann sinnvoll eingesetzt werden. Das heißt, wenn dieses Matching nicht vorhanden ist, dann lohnt es sich auch nicht, diese Daten zu senden.
Also das heißt, als Shop-Betreiber, man muss eine Kundenkarte haben beziehungsweise mit Kundenkarten, Loyalitätsprogrammen arbeiten, um eben auch die Käufer offline schlussendlich identifizieren zu können.
Das ist mit Sicherheit die einfachste Möglichkeit, um auch den Consent davor abzuholen. Also über die Kundenkarte, über so Loyalitätsprogramme kann man über die AGBs regeln, dass diese Daten auch für Werbezwecke wieder genutzt werden können. Und schon nur für die Identifikation, ja, ohne Kundenkarte wird schwierig. Also ich glaube kaum, dass du irgendwann an der Kasse stehen willst und doch angeben willst, welche Postleitzahl, Name, Vorname und wer du bist. Sondern da hilft es dann schon, wenn wir eine Kundenkarte haben, die diesen Abgleich automatisiert vornimmt.
Also das heißt, so die Omnichannel-Ads sind dann eben eher halt den größeren Werbetreibenden beziehungsweise auch den größeren Retailern vorbehalten. 250 Käufe pro Tag ist ja nicht wenig, sage ich jetzt mal, insbesondere wenn man es dann über alle Filialen rechnet. Ja, plus eben, man muss die Käufer identifizieren können, das heißt, es braucht eine Kundenkarte, ein Loyalitätsprogramm, so eine Stempelkarte, wie man sie in der Dorfbäckerei kennt, bringt da wenig.
Ja, und grundsätzlich macht es auch nur Sinn, wenn man auch beide Channels natürlich betreibt.
Ja.
Also für nur Insta-Apps kannst du immer noch die klaren Store-Kampagnen fahren oder du machst eine klassische Sales-Kampagne, wenn du nur einen Online-Shop hast, aber wenn du Web und Insta hast, ab dann lohnt sich dann diese Omni-Channels. Aber ich gehe davon aus, dass ein kleiner Online-Shop, der irgendwo in einem kleinen Dorf so einen minimalen Laden hat, bei dem man noch 2-3 Produkte kaufen kann, der wird Mühe haben, auf diese Omni-Channel-Ads zu switchen, weil zu wenig Signale vorhanden sind.
Ja. Also wenn man so, ich sage jetzt mal, eben so Beispiel jetzt in Deutschland ist ja Breuninger, die Omnichannel unterwegs sind, die Warenhäuser haben, glaube ich 12 oder 13 Warenhäuser mit Kundenkarte oder mit Account, wo man online bestellen kann, online liefern lassen, man kann es aber auch Pickup machen oder man kann es im Warenhaus anprobieren oder dann eben, man geht ins Warenhaus, kauft sich das dort und da werden eigentlich alle Käufe dann diesem Meta-Account oder dem Meta-Ads-Konto zugewiesen, um da Optimierungen vornehmen zu können.
Korrekt, ja. Also man kann es im Prinzip dann so vorstellen, dass je nachdem, wo du gerade bist, dass auch die Anzeige automatisch ausspielen kann, dass du eher den Store besuchen solltest, statt auf den Online-Shop verwiesen zu werden. Also hier können wir so standortbedingt, kann die Kampagne dann selbst entscheiden, welches beider Ziele jetzt gerade am besten funktioniert für die Person an dem Ort, an dem sie gerade ist.
Ja. Du hast erwähnt eben Omnichannel Ads, der Begriff ist vielfältig oder sehr oft gefallen, also du wärst betrunken gewesen, wenn du jedes Mal einen Shot getrunken hättest. Was glaubst du, weshalb ist das für Meta so wichtig, die Omnichannel Ads, wenn sie ja doch sehr wahrscheinlich nur für einen kleineren Teil der Werbetreibenden zur Verfügung stehen?
Ich glaube, wenn wir den kleineren Teil zur Verfügung stehend, ist nur aus der Sicht aus der Schweiz vor allem entscheidend. Ich glaube, gerade in Deutschland haben wir relativ eine große Zielgruppe an möglichen Kunden, die das nutzen könnten. Und wenn man dann weltweit USA schaut, dann wird die breite Masse dann doch deutlich größer, als man das Ganze zu glauben vermag. Ich glaube aber, dass Also sind jetzt Vermutungen die Handschelle, warum das Meta diese Omnichannel-Ad so stark pusht, ist eine eigene Frage, aber klar, sie wollen auch dieses Offline-Erlebnis mit einbeziehen, dass man da nicht andere Werbemittel nutzen will. Gleichzeitig führt es aber natürlich auch dazu, dass auch Offline-Daten sind mehr Daten. Das heißt, je mehr Daten auch diesem Algorithmus von Meta wieder zur Verfügung gestellt wird, desto besser wird er funktionieren, desto besser kann Meta auch das Verhalten der Kunden einer Firma, eines Unternehmens, eines Shops beurteilen. Und je mehr dieser Verhaltensdaten vorliegen, desto besser funktioniert natürlich auch die Ausspielung von Online-Kampagnen dann.
Hat Meta auch irgendwas erwähnt bezüglich In-App-Purchase? Weil das gehört ja eigentlich auch so in die Omnichannel-Ads rein, dass man sagt, ja, man ist entweder auf der Website, in der Meta-App, also Facebook, Instagram direkt oder eben dann offline.
Sie haben es beiläufig erwähnt, das aber auch einen bestimmten Grund, weil sie einfach immer noch nicht weit genug sind, dass sie diese Funktion ausrollen können. Ich meine, es gab ja auch mal schon länger her erste Test mit In-App-Käufen in WhatsApp, mit WhatsApp Pay. Mhm. Also ein Test, der wurde gestartet in Brasilien, wurde wieder zurückgezogen, er wird jetzt wieder gestartet. Das langfristige Ziel, zumindest wurde es so kommuniziert, wird sein, dass man auch In-App diese Bezahlung vornehmen kann, ohne dass man dann das Medium wechseln muss. Aber inwieweit und wie schnell das geht, ist sehr stark abhängig von rechtlichen Abklärungen, die einfach getroffen werden müssen, die anscheinend nicht ganz so einfach sind.
Ja, finde ich spannend, weil parallel hat ja im März oder im April TikTok-Shop in Deutschland gestartet, was ja eigentlich genau das ist mit diesen In-App-Purchases. Also die haben es irgendwie geschafft, Meta hat es noch nicht geschafft, beziehungsweise alles rund um Social Commerce haben sie auch vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren schon eher zurückgefahren. Also von daher bin ich jetzt gespannt, ob sie auf Basis auch von dem, dass jetzt TikTok in dem Bereich Gas gibt, ob sie da das Projekt dann wieder wirklich auch so aufnehmen, dass da mal was kommt.
Ja, es könnte insgesamt spannend sein. Ich glaube aber, die zwei Plattformen funktionieren auch in der Philosophie etwas anders. Also zumindest habe ich Meta so erlebt, dass Meta sehr stark zuerst Abklärungen trifft, bevor sie was aktivieren. Also zuerst alle rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt haben, bevor sie starten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass TikTok da eher den Weg geht und sagt, lieber machen und dann entschuldigen, als abzuklären und dann nichts tun zu können. Sind vielleicht zwei verschiedene Vorgehensweisen. Also zumindest von Meta habe ich schon stark mitgekommen in diesen 3 Tagen, dass sie sehr, sehr gewillt sind, auch alle rechtlichen Bedingungen zu erfüllen, bevor sie irgendwas umsetzen.
Ja. Also man sieht auch da nicht nur die Nutzerbasis, sondern auch Meta selbst ist erwachsen geworden, weil vor 8 bis 10 Jahren wäre das noch komplett anders, oder war das noch komplett anders, dann ist war dann eher die Devise, es ist einfacher, um Entschuldigung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Eigentlich das, was jetzt TikTok in gewisser Weise macht. Von daher, ja, die Nutzerdemografie ist auch im Meta-Headquarter, hat dort Einzug gehalten schlussendlich.
Ja, ich glaube, der Begriff ist erwachsen geworden, trifft es ganz gut.
Dann ein Begriff, der ja auch in deiner Zusammenfassung ab und zu mal gefallen ist, beziehungsweise an Tag 2 und dann auch am 3. Tag am Meta Performance Marketing Summit in San Jose, ist die Value Optimization mit Net Revenue.
Ja, also ich glaube insgesamt, was sehr oft erwähnt wurde, ist effektiv diese Wertoptimierung, also die Value Optimization generell, weil sie einfach sagen, dass das aktuell viel, viel zu wenig genutzt wird. Also bei der Kampagnenoptimierung auf Wert zu optimieren, sagen sie, hat so viel Potenzial, dass man es effektiv, wenn man salesgetrieben ist, wenn man Verkäufer hat oder wenn man zumindest einen Wert bestimmen kann und auf Return on Ad Spend optimieren will, dass diese Wertoptimierung mindestens ein Test sein sollte, den man vornehmen soll, weil es unfassbar gute Ergebnisse geben soll. Sind auch Experimente, die wir schon vorgenommen haben, zeigen das ebenfalls. Das eignet sich nicht in jedem Fall. Aber zumindest diese Wertoptimierung ist ein Punkt, das sagen sie, das sehen sie, wird bei uns viel, viel zu wenig genutzt. So grundsätzlich. Was sie jetzt sagen, die klassische Diskussion, die wir haben, der ROAS, der Return on Ad Spend, ist eine KPI, die nicht unbedingt aussagekräftig sein muss, weil da noch diverse andere Punkte mit dazukommen, die abgezogen werden müssen, wie Produktionskosten, Mitarbeiterkosten etc. Das heißt, ein ROAS von 2 muss nicht unbedingt positiv sein. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die wichtig ist. Und was Sie jetzt sagen, Sie wollen jetzt neuerdings oder bieten das an, dass man diese Wertoptimierung, die bislang nur auf den Kauf funktioniert hat, dass man den nicht nur auf den Return on Ad Spend, sondern auch auf den Return on Profit setzen kann. Das heißt effektiv um den Nettoumsatz, bedeutet aber auch, dass man diesen Wert über die Conversions API mitsenden muss, dass man also nicht nur den Wert des Kaufs, sondern auch effektiv diesen Net Revenue mit übergeben kann, damit auf das optimiert werden könnte, was eine unfassbar spannende KPI gibt, weil man dann effektiv diese Zusatzkosten bereits abgezogen hat.
Wie muss ich mir das technisch vorstellen? Also wie kann ich das dann über die Conversion API übermitteln? Aus welchem System sollte das kommen? Weil das ist ja dann meistens nicht im Shop-System, sondern es ist ja dann ein zusätzliches System, das dann angebunden werden muss, soll.
Ja, ich glaube, wir kommen ja zumindest auf eine Grundlage. Das ist ein Punkt, der allgemein wichtig ist. Jedes Unternehmen muss es irgendwann hinkriegen, dass wir ein sauberes Data Warehouse hat. Das heißt, das ist nicht nur der Shop, sondern irgendwie muss der Shop mit dem CRM, mit dem ERP, mit anderen Systemen verbunden werden, dass diese Daten irgendwo konsolidiert zusammengefasst werden können und diese dann eben genau für solche Punkte mit angezogen werden können. Ich glaube, der einfachste Punkt, den man umsetzen könnte, wenn man jetzt nur ein Shop-System hat, ist, dass man im Shop versucht, pro Produkt eine Marge zu hinterlegen und diese dann entsprechend kalkuliert auf den Einkaufspreis, um diese zu übergeben. Im Optimalfall hast du aber einen fixen Wert, den du aus anderen Systemen zusammen kalkulieren kannst.
Ja.
Was vielleicht da noch wichtig ist als Zusatz, wir reden immer von Käufen. Was jetzt neu ebenfalls kommen soll, ist, dass man diese Wertoptimierung, das heißt diese Value Optimization, nicht nur auf Käufe setzen kann, sondern zukünftig auch auf Custom Events und jeden anderen Event, den man nutzen kann. Das heißt, überall, wo wir Wert und Währung mitgeben, wird es zukünftig möglich sein, wertoptimiert auszuspielen.
Ja, sehr spannend. Also sind dann auch, sagen wir mal, viele B2B-Unternehmen, die auf Meta unterwegs sind und Leads generieren, auch die könnten dann wertoptimiert arbeiten, weil die Frage, die sich ja immer stellt, was ist ein Lead wert? Und das ist ja sehr unterschiedlich, beziehungsweise man muss da... Und da ist man wieder in der Beratung, die Meta nicht so einfach übernehmen kann von Agenturen, dass man ja da dann auch zurückrechnet, dass man sagt, okay, beispielsweise ich bin Maschinenbauer, eine durchschnittliche Maschine verkaufe ich für 100.000 Euro. Die Marge an diesem Produkt ist bei um die 30%, das heißt 30.000 Euro Marge habe ich daran. Und die Umwandlungsquote von Leads zu Käufern ist bei 10%. Das heißt, ich kann ja dann entsprechend runterrechnen, was darf ich so ungefähr für ein Lead ausgeben, damit sich das noch für mich rechnet.
Ja, das wird jetzt eben noch spannend, gerade wenn diese Kalkulation dann auch vorliegt, also wenn dieses Bewusstsein vorhanden ist, was ein Lead kosten darf und du kannst auf diesen Wert in der Kampagne optimieren. Dann hast du natürlich auch bei Lead-Kampagnen plötzlich einen völlig anderen Hebel oder Optimierungsziel, als es bislang möglich war.
Ja. Gibt ja auch in dem Zug, das hast du noch erwähnt, dass sich Meta öffnet für externe Measurement-Systeme. Wird sie wahrscheinlich in die gleiche Richtung gehen, oder?
Ja, es geht da vor allem darum, dass das Meta, zumindest war das die Aussage, Meta hat erkannt, dass Erfolg überall anders definiert wird. Ja. Das heißt, dieses klassische Punkt ist, dass wenn man einen Werbeanzeigenmanager auswertet, bei der jede Conversion einfach attribuiert wurde, unabhängig, ob sie gesehen, geklickt oder wie auch immer beteiligt war, sagen sie halt, aus Plattformsicht ist das korrekt, aus wirtschaftlicher oder Kampagnensicht, gerade bei Omnichannel oder mehreren Channels, die man betreut in einer Kampagne, ist das natürlich nur ein halb wahres Bild, das da existiert. Und deshalb versuchen Sie da über die Anbindung von Drittsystemen, wie zum Beispiel auch Google Analytics, das ja vor kurzem aufgeschaltet wurde, aber auch mit der Anbindung von weiteren MMM-Systemen, da diese Daten so zu kombinieren, dass da auch von diesen Systemen das Attributionsmodell zurückgespielt werden kann und so auch im Werbeanzeigenmanager der Erfolg besser ausgewiesen wird. Also hier versuchen Sie auch zu kombinieren, zum sagen, ja klar, wir haben jetzt 40 Conversions gemessen, sind da aber nur zu 20% beteiligt gewesen, dann wollen wir das eigentlich auch wissen. Ja.
Sehr, sehr spannend. Also so Daten ist so, man hat, man sagt schon seit Jahren, dass Daten so das Rohöl sind. Und jetzt merkt man immer wie mehr, wie wichtig das wird. Also eben auch für die ganzen AI-Systeme oder AI-Funktionen von den einzelnen Werbetreibenden wie im Meta braucht es halt schlussendlich verlässliche Daten. Und je mehr Daten die Systeme haben, umso besser können sie dann schlussendlich auch die Kampagnen optimieren und so halt die Resultate der Werbetreibenden verbessern.
Ich glaube, es ist ein sehr, sehr, sehr wesentlicher Punkt insgesamt, weil wir leiden unter Datenverlust insgesamt. Also diese ganzen Consent-Maßnahmen, Datenschutzbestimmungen etc. Also nicht, dass ich die jetzt schlecht reden will, aber es ist einfach ein Fakt, dass wir da weniger Daten zur Verfügung haben. Und was wir weniger an Daten haben, liegt auch den Plattformen weniger an Daten vor. Je weniger Daten vorliegen, desto schwieriger wird es für den Algorithmus, für die ganzen Advantage Plus, für alle Automatisierungen, die im Hintergrund liegen, die Kampagne so zu optimieren, dass sie performant ist. Also würden wir jetzt mal komplett alle Pixel Conversions APIs deaktivieren, dann hätte Meta als Werbeplattform ganz große Probleme. So insgesamt. Und das ist ihnen aber auch durchaus bewusst. Das heißt, es wurde schon immer mal wieder darauf hingewiesen, dass man sagt, ey, es geht uns gar nicht darum, dass ihr viel mehr Daten schickt, aber schickt uns bitte, wenn möglich, qualitativ hochwertige Daten und am besten in Echtzeit. Also je verzögerter, je geringer die Datenmenge, desto schwieriger wird diese Optimierung der Kampagnen, weil wir einfach zu wenig über euch wissen und die Kampagne dann nicht auf euch ausspielen können. Mhm.
Sehr spannend, insbesondere eben auch dann halt interne rechtliche Frage. Also beispielsweise jetzt die Value Optimization mit Net Revenue, ist das etwas, was in Europa schon umsetzbar oder realistisch ist? Oder ist das auch etwas, was Meta jetzt mal so in den Raum geworfen hat, aber zuerst mal noch Abklärung treffen muss?
Nein, das ist eine Funktion, die bereits über mit zur Verfügung steht. Also in der Conversions API kann dieser Net Revenue bereits zur Verfügung gestellt werden. Was aktuell noch ausgerollt wird, ist diese Optimierungsmöglichkeit auf diese Zahl. Aber im Werbeanzeigen Natural lässt sich bereits auswerten, wie groß dieser Return on Profit vorhanden ist, sobald diese Daten übermittelt werden. Und auch hier haben wir diesen Net Revenue. Das lässt sich rechtlich relativ gut übertragen, weil wir keine persönlich identifizierbaren Merkmale übertragen, sondern wir übermitteln ja einen fixen Wert. Mhm. Also wie ein Kaufwert haben wir halt ein Net Revenue, den wir mit übermitteln. Von dem her ist das rechtlich ziemlich unbedenklich. Wichtig an dem Punkt ist, wir können diesen Wert aber zum Beispiel nur über die Conversions API senden. Haben wir da mal kurz die Frage gestellt, so, warum haben Sie das nur bei der Conversions API ergänzt, aber nicht beim Pixel? Bis mir dann aufgefallen ist, dass man den Pixel ja über den Browser relativ transparent auslesen kann. Mhm. Wahrscheinlich Unternehmen selten Lust haben, dass man da den Net Revenue pro Produkt so in Klartext mitlesen könnte, weil das dann doch geschäftsinterne Infos sind.
Das andere wäre aber der Produktkatalog.
Im Produktkatalog kann das ebenfalls wahrscheinlich hinterlegt werden. Ich bin mir da jetzt technisch nicht sicher, ob das da schon abgebildet ist. Mhm. Im Prinzip wird aber zumindest aus der technischen Sicht nichts dagegen sprechen, dass man da diesen Wert mit übergibt über den Feed. Ja.
Okay. Sehr gut. Bezüglich der Kampagnenoptimierung gibt es ja auch so die Advantage Plus Campaign Setups. Was ist da der Unterschied zu den Advantage Plus Sales Campaign?
Ja, ich glaube, mittlerweile ist alles, was automatisiert wird, ist ja Advantage Plus. Mal so grundsätzlich. Und wir haben es jetzt in den letzten Tagen und Wochen auch immer wieder gesehen, es werden immer neue Funktionen automatisch aktiviert. Also wie Advantage Plus Audiences, Advantage Plus Platzierungen. Das sind mittlerweile immer Einstellungen, die müssen wir deaktivieren, wenn wir sie nicht mehr haben wollen. Und Meta will da jetzt wie einen Schritt weitergehen. Das geht in die Richtung, die Mark Zuckerberg gesagt hat, mit schmeiß alles rein und wir setzen diese Kampagne für dich auf. Das ist wie ein begleitetes Kampagnen-Setup, bei dem ich nur noch sage, was ist Produkt, was ist Ziel. Und dann wird eine Advantage-Plus-Kampagne komplett aufgesetzt. Da wird man also Step-by-Step durchgeführt, was man aktivieren, deaktivieren will, so dass man eigentlich in einem kleinen Editor so auf einer Oberfläche durchklicken kann, was Ziel ist, und dann wird diese Kampagne aufgesetzt.
Du hast noch etwas Wichtiges gesagt, was eigentlich, was aus meiner Sicht jetzt nicht auf der Agency Insights Tour ist, aber dann allgemein für das Setup, und zwar, dass das schon automatisch aktiviert ist. Also, dass viele Funktionen, Advantage Plus Funktionen, automatisch schon aktiviert sind und dann eher die erfahrenen Advertiser, die dann wissen, okay, jetzt da klicken, das integriere ich da, solche Dinge dann schnell übersehen. Also da lohnt es sich auch, bei Kampagnen-Setups zu schauen, welche Funktionen habe ich alles aktiviert und welche nicht, weil kann dann plötzlich sein, dass die Werbemittel einen anderen Farbton haben, einen anderen Kontrast haben oder ein klassisches Bild, was man als Image-Ad hochgeladen hat, dann plötzlich eine Hintergrundmusik hat, wo niemand weiß, von wo die kommt.
Das ist korrekt. Oder falls plötzlich die Copy in einem anderen Text und Stil ausgeschrieben wird, weil Meta das Gefühl hat, man kann den Text umbenennen. Also ja, es lohnt sich jederzeit zu prüfen, was aktiv ist, dass diese Optionen, falls sie nicht erwünscht sind, auch deaktiviert werden. Das führt auch dazu, dass das Kampagnen-Setup zumindest zum aktuellen Zeitpunkt aufwendiger ist, als es noch vor einem halben Jahr war. Also zumindest das können wir auf unserer Seite erkennen, dass wenn wir eine Kampagne manuell aufsetzen, dass da doch deutlich mehr Klicks notwendig sind. Aber wie gesagt, wenn man die Vision von Meta sieht, die sagt, am Schluss soll alles Advantage Plus sein, das heißt, Kampagnen-Setup, einmal Klick, alles aufgesetzt, dann wird das der Weg sein, wo die Reise jetzt schon hingeht. Also im Prinzip ist es nur konsequent, was gerade geschieht.
Du hast auch noch erwähnt, Partnership-Ads, die nicht wirklich neu sind, aber trotzdem am zweiten Tag der Meta Insights Tour erwähnt wurden. Was sind Partnership-Ads?
Ja, Partnership-Ads, ich übersetze es jeweils gern mit Influencer-Ads. Ich glaube, es ist am einfachsten, um zu verstehen, worum es geht. Also man sucht Creators, die Werbeanzeigen, die Reels aufsetzen, die man dann über die Marke oder das Unternehmen entsprechend bewerben kann. Das ist eine Funktion, die existiert schon lange. Also es gibt auch schon den Creator-Ads-Studio, gibt es auch schon länger, wo man die ganzen Creators suchen kann, filtern kann und solche Punkte zu sehen, wer passt da effektiv dazu. Das waren ja
vorher die Collab-Ads, oder?
Die hießen mal so, ja, korrekt. Ja. Aber der Name hat schon öfters mal gewechselt. Mittlerweile sind es die Partnership-Ads, die darauf gehen. Und das ist einfach ein Thema, das ist in diesen 3 Tagen auch stark rausgekommen, dass sie das wieder stark pushen wollen, weil sie mittlerweile einfach sagen, ey, es hat sich zu stark eingebürgert, dass diese Partnership-Apps früher einfach für Reichweite und für Traffic genutzt wurden, aber dass die auch einen wesentlichen Einfluss auf den CPA, also auf die Performance und die Verkäufe haben können. Das heißt, auch in performance-orientierten Kampagnen kann das einfach ein Channel sein, die Partnership-Apps, die zusätzlich spannend sein könnten. Also auch hier haben sie das Ganze etwas vorwärts getrieben. Es gibt auch Funktionen, die sie ergänzt haben. Sie haben gewisse KI-Funktionen mit integriert in der Suche nach den korrekten Creators oder in der Beurteilung, welches Reel jetzt für welches Ziel passen könnte und solche Punkte. Also sie versuchen, diese Plattform zu vereinfachen, um so diese Partnership-Ads nochmal voranzutreiben, weil sie da ein sehr, sehr großes Potenzial auch im Lower Funnel sehen. Ja.
Und insbesondere eben Partnership-Ads oder eben, wie du gesagt hast, mit eigentlich Influencer-Ads, dass dann Personen mit einer, ja schlussendlich auch mit einem Trust, was ja bei gewissen Marken vielleicht noch zuerst aufgebaut werden muss, dann halt Produkte bewerben und der Werbetreibende, also die Marke, kann diese Werbemittel dann im eigenen Ad-Account verwalten.
Korrekt. Und es gibt jetzt auch so kleinere Anpassungen. Das war auch ein Feedback, das aufgenommen wurde und optimiert wurde. Bislang war es nur möglich, die Anzeige entweder im Namen des Unternehmens oder des Creators abzusenden, also im Profilnamen. Mittlerweile lässt sich das auch verbinden, dass man also sieht, Creator-Name in Verbindung mit Unternehmensname, so dass man direkt sehen kann, dass sowohl Creator als auch ein Unternehmen damit dahinter steckt.
Ja.
Und das kann auch dynamisch ausgespielt werden. Auch hier haben wir wieder so eine Advantage-Plus-Funktion dahinter, die aktiviert wird. Das heißt, je nach Zielperson, die das sieht, kann entweder nur Creator-Name, beides kombiniert oder nur Unternehmensname dann ausgegeben werden bei der Anzeige.
Und ein Begriff, der auch noch gefallen ist, was mir vor allem gefällt, weil ich ein absoluter Fan davon bin, das in WhatsApp zu machen, sind die AI-Agents für WhatsApp. Das hat aber nichts mit Meta-AI zu tun, also mit dem blauen Kreis, den man neu in WhatsApp hat, sondern das ist was komplett Neues.
Korrekt. Also WhatsApp for Business bietet ja schon länger mal die Möglichkeit, dass man als Unternehmen mit seinen Kunden kommunizieren kann. Dafür gab es von WhatsApp selbst wenig selbst direkt integrierte, sondern man hat dann meist mit anderen Tools gearbeitet, wie ManyChat oder anderen Anbietern, die solche Funktionen zur Verfügung gestellt haben. WhatsApp will jetzt aber sogenannte AI-Agents einsetzen. Das heißt, das sind dann Agents, die diese Kundenkommunikation automatisiert mit künstlicher Intelligenz übernehmen, so dass man die Person, die bislang antworten musste, wie ersetzen kann bis zu einem gewissen Punkt. Und die sollten jetzt zumindest in nächster Zeit, es wurde hier kein klarer Termin festgelegt, aber zumindest sollten die in nächster Zeit ausgerollt werden, dass man also diese AI-Agents direkt im WhatsApp Business Manager entsprechend bearbeiten, aufsetzen und konfigurieren kann.
Vor allem spannend ja bei Produkten, die dann eher erklärungsbedürftig sind, statt die Zielgruppe oder die Empfänger der Werbemittel auf eine Landingpage zu bringen, wo dann irgendwie ein 4-Minuten-Video ist und dann einzelne Bullet Points, dass man sagt, okay, man bringt sie eigentlich in WhatsApp und sagt dann, hey, das ist das Produkt, welche Fragen hast du? Und die Fragen werden dann durch den AI-Agent beantwortet.
Ja, ich finde es auch insbesondere spannend, weil bislang haben wir WhatsApp gerne, also Click-to-Messenger ist Click-to-WhatsApp im Grundsatz, haben wir gerne genutzt, zum Beispiel, um auch gewisse Lead-Formulare zu ersetzen. Das war aber ein relativ statisches Frage-Antwort-Spiel, das durchgeführt wurde mit teilweise vorgegebenen Antwortmöglichkeiten. Wenn da natürlich eine KI dahinter sitzt, gibt das einen viel, viel natürlicheren Austausch, was die Qualität der Leads wieder deutlich verbessern könnte.
Ja, und eben WhatsApp ist ja so der meistverbreiteste Messenger weltweit. Also in den USA war lange ja Facebook Messenger die Nummer 1, seit 2024 oder Ende 2023 ist auch WhatsApp die Nummer 1 in den USA, in Europa ist WhatsApp die Nummer 1, 96% aller Internetnutzerinnen und Nutzer beziehungsweise aller Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer benutzen WhatsApp, also von daher naheliegend, dass man da immer wie mehr auch in WhatsApp machen kann.
Das ist korrekt. Hier noch eine spannende Ergänzung, einfach so ein Fun-Fact, der mitkommuniziert wurde. In den USA ist der am weitesten verbreiteten Messenger immer noch iMessage aktuell. Also es werden immer noch mehr iMessages verschickt als WhatsApp-Nachrichten.
Okay.
Momentan. Die Tendenz ist aber klar in die Richtung, dass WhatsApp da auf den ersten Platz hochsteigen wird. Aber sehr spannend, weil das ist ein Punkt, den wir gar nicht kennen. Also diese iMessage, diese SMS hin und her schick Funktion, die ist bei uns ja komplett weg. Also in der privaten Kommunikation, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal SMS genutzt hast oder iMessage.
Ich habe zwei Kontakte, die mir lustigerweise immer über iMessage schreiben. Aber auch da, also es ist dann nicht täglich, sondern vielleicht dann eher monatlich.
Ja. Und was da aus dieser Diskussion entstanden ist, weil Meta dann auch, es kam auch die Frage aus, warum nimmt der Facebook Messenger ab und WhatsApp dem zu? Die Erklärung haben sie relativ schlüssig dann sehr schnell gegeben, weil sie gesagt haben, WhatsApp ist nummernbasiert, der Messenger ist Facebook-Profilbasiert und das ist einfach viel eine größere Zielgruppe über die Nummer als über Facebook-Profile. Das heißt, WhatsApp wird da immer zunehmen. Und was sie auch noch gesagt haben, weil die Frage kam auf, weil wir haben eine Funktion wie WeChat. WeChat als Messaging-App, die ja unfassbar viel kann, also mit Kinotickets, Kinoplätze, Einkaufen, es läuft ja alles über diese One-Single-App
insgesamt.
Dann war die Frage, wie sieht es mit WhatsApp aus? Soll das visionär auch mal in die Richtung gehen? Und sie sagen, in der langfristigen Vision soll das schon der Punkt sein, dass man irgendwann auch in WhatsApp Apps integrieren kann. Das heißt, auch hier diesem Funktionsumfang für Externe geöffnet wird, damit man irgendwann auch in WhatsApp verschiedenste Dinge vornehmen könnte.
Ja, das wäre ja dann was, was ich spannend finde, weil eben du hast gesagt, WeChat eher im asiatischen Raum ja sehr verbreitet, wo man neue Jobs finden kann, man kann Wohnungen, Immobilien finden, Hotel buchen, Kinotickets, also man macht eigentlich fast alles auf WeChat, gewisse europäische Marken wie FC Bayern München ist ja auch auf WeChat präsent, weil sie halt dort auch einen Markt haben, aber auch andere Marken, die auf WeChat präsent sind. Im westlichen Teil der Welt fehlt das ja, so eine super App, was ja Vorteile haben kann, datenschutztechnisch, aber eben auch aus User-Sicht halt einen gewissen Nachteil hat, weil ja, wie viele Apps habe ich auf meinem Smartphone installiert? Das sind, Stand gestern waren das 278 und ich weiß nicht, wie viele, dass ich da wirklich regelmäßig brauche. Und wenn ich dann insbesondere Apps für beispielsweise ein Kinoticket oder eine App für Wetterbericht etc., wenn ich das alles in WhatsApp machen könnte, ja, das wäre mein Traum.
Ja, ich wäre auch direkt dafür zu haben. Also.
Aber eben nochmal zurück, insbesondere auch für Unternehmen ist WhatsApp eine spannende Möglichkeit. Eben, du sagtest es schon, was wir umgesetzt haben oder schon ein paar Mal für Kunden umgesetzt haben, dass wir so Lead-Formulare, statt ein Lead-Formular haben wir dann ein Click-to-WhatsApp gemacht, dass sie eigentlich in WhatsApp kommen, nach dem Namen gefragt werden, nach Telefonnummer oder nach E-Mail-Adresse, nach anderen Fragen, die noch relevant sind, dass man so eigentlich ein Profil anbinden kann. Und einer der Vorteile, die ich immer daraus auch meinen Kunden verkaufe, ist, dass ich ja den Nutzer innerhalb von 24 Stunden erneut kostenlos angehen kann. Also wenn jemand jetzt in diesem Lead-Prozess abspringt, er startet den Chatbot, aber gibt dann seinen Namen nicht ein, dass ich dann ein paar Minuten später eine WhatsApp senden kann, hey, du hast den Namen noch nicht eingetragen, hast du kein Interesse am Produkt? Nein, warum hast du kein Interesse, dass man da ja zusätzliche Informationen bekommen kann, die man auf einer klassischen Landingpage gar nicht bekommt, weil wenn er auf die Landingpage kommt, es ist nicht interessant für ihn, schließt er die Landingpage, dann ist er weg. Dann habe ich die Möglichkeit noch über das Retargeting, sofern wir den Consent haben, diesen erneut anzusprechen, was aber auch wieder kostet. Bei WhatsApp kann ich innerhalb von 24 Stunden, wenn vom User aus eine Kommunikation gestartet wurde, und das heißt ja, wenn er vom Ad in WhatsApp kommt und dort aktiv die Kommunikation startet, das heißt, er muss sie ja starten in WhatsApp, oftmals mit den Datenschutzbestimmungen bestätigen, dann kann ich ihn während 24 Stunden anschreiben und das Zeitfenster, das verlängert sich ja immer wieder, wenn er wieder mit uns in Kontakt kommt.
Genau, also immer wenn eine Nachricht von Kundenseite kommt, starten diese 24 Stunden ja wieder neu. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Ich glaube, wenn wir von Lead-Formular oder von Landing-Pages reden, haben wir die Kontaktaufnahme, die Person kommt in irgendein Newsletter-System, in ein CRM-System hinein. Was wir aber bei WhatsApp haben, wir sind da in Direktkontakt. Also hast du automatisch, du bist in einem Chat mit dieser Person, die mit dir Kontakt aufgenommen hat. Also kannst du auf eine viel direktere und persönliche Art auch in diese Kommunikation gehen, ohne dass du nur davon ausgehst, dass es ein Datensatz ist, sondern es ist eine Person. Ja. Ich glaube, da ist schon die Kommunikationsbasis viel, viel spannender, gerade wenn man auch eine entsprechend offensive, auf persönlicher Ebene funktionierendes Unternehmen ist.
Genau. Und dann letzte Frage aus persönlichem Interesse. Du bist jetzt auch Besitzer einer Ray-Ban Meta mit AI-Funktionalitäten. Was hat Meta so über die Zukunft der Ray-Ban mit Meta-AI gesagt?
Sie waren da tatsächlich noch sehr, sehr verschlossen, insgesamt was die Weiterentwicklung betrifft. Sie haben da verschiedene Produkte, die Sie anbieten in dieser Welt, also von VR und AR. Wir haben ja die MetaQuest im VR-Bereich, wir haben die Ray-Ban im AR-Bereich. Bei der MetaQuest gab es jetzt bereits ein Leak, also da gab es schon eine Veröffentlichung, die nicht raus sollen, aber gibt es ein neues Produkt, das 2026 veröffentlicht werden soll. Also es gibt hier eine neue Version der Quest, das wird keine Quest sein, aber es wird eine VR-Brille sein, die nochmal leichter und langlebiger auch im Akku sein sollte. Mhm. Und was sie dort immer noch sehr, sehr stark verfolgen, mir ist jetzt gerade der Projektname empfallen, aber effektiv, dass diese Weiterentwicklung der Ray-Ban, dass du dann auch ein Display hast,
Orion,
in der Linse. Orion, genau. Diese Entwicklung findet weiterhin statt. Das ist immer noch die Vision, auf die sie hinaus spielen wollen. Mhm. Ansonsten Ray-Ban in der Entwicklung dieser AI-Brille, dass der Stand jetzt der Stand sein wird. Sie werden es in verschiedene Modelle, in mehrere Modelle noch integrieren wollen. Aber da gibt es zumindest aus technischer Sicht nicht den großen Sprung. Es wird aber immer dieser Weg sein zu dieser Orion, also zu dieser Brille mit Display, dass man VR und AR miteinander kombinieren kann, um so diesen Lebensbegleiter zu schaffen. Sie nennen es gerne, sie wollen langfristig gesehen, dass niemand mehr ein Smartphone in der Hand haben muss.
Ja.
Das ist so ihre Vision, das ist ihr Ziel. Weil sie sagen, es sei auch viel spannender auf Konzerten, wenn man mitfilmen kann, ohne dass man das Handy in die Luft halten muss, weil das sei nur im Weg.
Definitiv. Die andere Frage ist, wie oft werden Filme von Konzerten, die mit dem Smartphone gemacht wurden, im Nachgang noch angeschaut?
Das ist eine andere Frage, aber das... Aber solange gefilmt wird, solange können sie es auch als Vorteil verkaufen, dass man das auch mit der Brille machen könnte. Ja, aber ich glaube, hier zumindest spannend an dieser ganzen Diskussion, wir waren da auch im AI-Lab von Meta selbst, in dem diese Brillen auch entwickelt werden. Es ist schon spannend zu sehen, dass im Prinzip von einer Werbe- und Social-Media-Plattform, dass hier auch eine Produktentwicklung stattfindet. Dass irgendwann dieser Entscheid gefallen wurde, dass, hey, wir gehen in diesen VR-AR-Bereich, entwickeln ein eigenes Produkt und werden das jetzt auch in der Innovation weiter und weiter treiben. Und mittlerweile man sieht, dass sie sind dort weiter als sämtliche anderen Anbieter, die in diesem Bereich auch in der Entwicklung gerade feststecken. Aber ich glaube schon, dass wir so in den nächsten 2 Jahren wird es da noch viele Updates geben, die sehr spannend sein könnten. Und ich persönlich bin gespannt, wann es in die breite Masse kommt.
Ja, Meta hat ja die Herausforderung, das habe ich auch schon mit Thomas in unseren Monthly Talks diskutiert, dass sie eigentlich durch das, dass sie keine Hardware haben, sind sie immer von Gatekeepern abhängig. Also sei das Apple mit iOS oder Google mit Android beispielsweise auf den Geräten. Und wenn dann Apple irgendwas ändert, wir erinnern uns an die Apple Tracking Transparency, ATT, wo dann eigentlich ein Geschäftsmodell von Meta komplett auf den Kopf stellt. Und da ist ja das Ziel von Meta schon lange, dass sie hardware-technisch unabhängiger werden. Es gab ja dann auch mal so die Initiative von Portal, das heißt ja die Displays, die man zu Hause aufstellen konnte, wo Meta OS drauf lief mit WhatsApp-Telefonie, Messenger, Bilderrahmen. Man konnte aber auch andere Apps installieren, dann eben die MetaQuest, jetzt die Ray-Ban, irgendeinmal wird es die Orion sein, die dann eben das Smartphone ersetzen muss. Und dann hätten sie es, wenn man den Durchbruch in der breiten Öffentlichkeit schafft, geschafft, dass sie eigentlich unabhängiger sind, was die Gatekeeper anbelangt, die sie zu Teilen gar nicht oder in den wenigsten Fällen beeinflussen können.
Ich finde es hier übrigens noch spannend, in dieser ganzen Diskussion, auch wenn man von MetaQuest und von der Ray-Ban mit ARVR spricht, was immer mal wieder gefallen ist, auch wenn es nicht mehr so aktiv kommuniziert wird, diese Idee vom Metaverse existiert noch weiterhin. Also auch Meta arbeitet immer noch auf dieses Metaverse hin. Einfach Schritt für Schritt, um zuerst die Geräte und alle technischen Grundlagen zu schaffen, um dann dieses Metaverse wieder zur Verfügung zu stellen. Es ist aber so in der Öffentlichkeit sehr, sehr stark verschwunden, auch der Begriff, aber es wird noch weiter dran entwickelt.
Mhm. Definitiv ein spannender Punkt. Bevor wir zum Abschluss kommen, für dich noch so die 3 Tipps an Werbetreibenden, auch jetzt, du warst eben 3 Tage bei Meta, was für Tipps würdest du unseren Zuhörerinnen oder gibst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg, um eben Meta-Advertising noch erfolgreicher umsetzen zu können?
Ich glaube insgesamt, was ich insgesamt mitnehme und auch allen mitgeben würde, was ich uns allen wünsche, ich war im Menlo Park und im Menlo Park hast du gesehen, dass alles auf Tempo, auf Austausch, auf Umsetzung ausgelegt war. Das heißt, da ging es sehr stark darum, Was wollen wir umsetzen? Setzen wir es um, wir probieren es, wenn wir scheitern, versuchen wir es nochmal, wir ziehen auch die Learnings draus. Und ich glaube, was wir da in der Mentalität in Europa und auch in der Schweiz insbesondere machen müssen, ist, dass wir mehr auf dieses Test and Learn wieder zurückgehen, dass wir auch den Mut haben zu testen, dass wir den Mut haben zu scheitern, daraus zu lernen und wieder zu testen. Ich glaube, damit kommen wir, je mehr wir testen, gerade auch im Creative-Bereich, kommen wir mit mehr Mut und mehr Geschwindigkeit, mit mehr Pragmatismus zu mehr Erfolg. Ich glaube, das ist so der Punkt. Ich glaube, wir müssen diese Mentalität ändern, von Angst zu haben, Fehler zu machen, darauf einfach umzusetzen, zu testen und dann Entscheidungen auf Basis dieser Erkenntnisse zu treffen. Das war zumindest, was ich aus der Mentalität, die in Amerika herrscht, unfassbar gespürt habe, die ich gern zu uns transportieren würde. Und ich glaube, das wäre so zumindest das, was ich am wichtigsten finde, um es mitzugeben, um als Handlungsempfehlung zu geben. Ansonsten, wichtigster Punkt ist, die Funktionen zu nutzen, die zur Verfügung gestellt werden, also insbesondere diese Wertoptimierung, dass man die auch mal testet, also sobald man ROAS optimiert, Kampagnen aufsetzt, dass man zumindest die Wertoptimierung mal als Test aufsetzt, um zu sehen, ob das funktioniert. Das Potenzial wird groß sein und ich glaube auch diese Partnership-Ads darf man durchaus wieder mal in eine Kampagne oder eine digitale Strategie mit aufnehmen, zu prüfen, ob das einen Impact haben könnte. Insbesondere auch, wenn man noch performance-orientiert ist, einfach dran zu denken, dass auch Creators Umsatz bringen können. Ich glaube, das sind so die Punkte, die ich mitgeben würde.
Sehr gut. Claude, vielen herzlichen Dank für die vielen Insights, die du an der Meta Agency Insights Tour mitbekommen hast und mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.
Wir hören uns sicherlich schon bald wieder, denn wenn dir die Episode gefallen hat, dann bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode oder auch Fragen rund um Neuerungen kannst du uns gerne via Instagram, LinkedIn, Facebook oder auch per E-Mail an dmu@hutter-consult.com senden. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn du bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult wieder mit dabei bist. Und damit du wieder mit dabei bist, dann einfach dieser Episode folgen bzw. diesem Podcast folgen und dann wirst du informiert, sobald die neue Episode raus ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Claude, dir vielen Dank für die vielen Insights und jetzt allen tschüss zusammen.